Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Weg vom Tablet, zurück zum traditionellen Buch. Ein Kurswechsel, den aktuell die neue schwedische Regierung einschlägt. Lange Zeit galten die skandinavischen Länder ja als Vorreiter in der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen, bis dann ProfessorInnen des Karolinska-Instituts in Stockholm zu dem Ergebnis kamen, dass Bildschirme große Nachteile für kleine Kinder haben. Und auch hierzulande werden die Stimmen gegen die Digitalisierung lauter. Über 40 WissenschaftlerInnen fordern aktuell zusammen mit Kinder- und Jugendärzten ein Moratorium, also ein Aufschieben der Digitalisierung an Schulen und vorschulischen Bildungseinrichtungen. Der Unterricht mit Tablets und Laptops soll Kinder bis zur 6. Klasse nämlich angeblich nicht schlauer, sondern dümmer machen. Eine provokante These, über die ich vor der Sendung mit Anni Richter gesprochen habe. Sie forscht als Psychologin am Leibniz-Institut für Neurobiologie zu der Frage, wie unser Gehirn eigentlich lernt. Und von ihr wollte ich als erstes mal wissen, was dran ist. Schadet das Lernen mit Tablet und Co. grundsätzlich dem Gehirn kleiner Kinder?
Also digitale Medien an sich sind weder gut noch schlecht für unser Gehirn. Es geht vielmehr darum, wie wir die digitalen Medien nutzen, also wofür wir die Smartphones und andere digitale Medien nutzen und wie oft und vor allen Dingen auch, in welchem Alter wir das machen. Es gibt einige Studien, die darauf hindeuten, dass es auf jeden Fall einen Einfluss haben kann, wie digitale Medien genutzt werden. Aber da ist es bis jetzt großteils so, dass man sich da anschaut, wie viele digitale Medien werden überhaupt über den ganzen Tag hinweg genutzt und dass man sich noch nicht so sehr anschaut, wie bestimmte Lernprogramme für Kinder funktionieren. Und sowas wird jetzt Stück für Stück angeregt und da wird es jetzt in den nächsten Jahren sicherlich einiges an neuen Ergebnissen und Informationen geben.
Also Lernen findet ja viel vernetzter heutzutage statt, ne? Es gibt Bilder, Audios, Videos. Kann man da nicht jetzt schon sagen, dass das Gehirn dahingehend trainiert wird, Informationen besser und schneller aufnehmen zu können?
Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn das so wäre. Jedoch ist es so, dass es häufig eher der Fall ist, dass durch diese Flut an Informationen, die auf uns einkommt, doch sehr viel Ablenkung da ist und diese Ablenkung dann wiederum dazu führt, dass man sich Dinge nicht so gut merken kann und sehr viel von unserer Aufmerksamkeitskapazität allein schon dafür benutzt wird, Unwichtiges auszublenden.
Es heißt ja, dass umso mehr Sinne beim Lernen involviert sind, desto besser kann das Gehirn die Informationen langfristig abspeichern. Deswegen hätte ich jetzt erstmal gedacht, dass das was Positives sein kann, wenn man Bilder, Audios, Videos nutzt, statt einfach nur dem Lehrer zuzuhören wie früher oder ins Buch zu gucken. Mhm. Und auf der anderen Seite frage ich mich, was beim digitalen Lernen ja eigentlich gar nicht mehr so zum Einsatz kommt, ist das Fühlen.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Insbesondere wird der auch häufig mit angeführt, wenn es darum geht, wie man lesen und schreiben lernt. Also beim Lesen, da hat man auch durchaus Unterschiede gefunden, dass das besser klappt mit dem herkömmlichen Buch als mit dem Bildschirm. Ein Aspekt mag da sein, dass man beim Buch, gerade bei den kleinen Kindern, die machen das ja häufig, besser mit dem Finger mitfahren kann. Mhm. Auch hat man dann diesen, ja, wie Sie es gesagt haben, das Fühlen der Seite mehr. Man hat vielleicht auch den spezifischen Geruch des Buchs und man hat auch in dem Buch noch weiteren Lernkontext, also dass man auch die räumliche Anordnung zum Beispiel mitlernt, während man am Bildschirm ja dann immer nur dieses Scrollen hat. Also da, was Lesen und Schreiben angeht, scheint da doch der herkömmliche Weg über das Buch aktuell besser zu sein als über die digitalen Medien.
Ja, kann das denn dann auch dazu führen, dass so bestimmte Areale im Gehirn verkümmern, wenn man halt da nicht mehr so liest oder schreibt?
Also das Gehirn ist sehr plastisch, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Und je mehr man eine bestimmte Sache trainiert, desto besser werden dann die Areale im Gehirn ausgeprägt oder das Netzwerk an Arealen im Gehirn ausgeprägt, das sich mit diesen Tätigkeiten befasst. Dass Areale verkümmern in dem Sinne, das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Also es ist mehr eine Plastizität. Also Areale können sich dann auch mit umorganisieren. Das Netzwerk ist immer plastisch, kann sich neu anpassen an die Tätigkeiten, die benötigt werden.
Eine Sorge vieler Eltern ist ja auch, dass der Suchtfaktor sehr groß ist beim Lernen mit dem Handy zum Beispiel. Mhm. Immerhin wird mit dem spielerischen Lernen ja auch eine sofortige Belohnung verbunden. Wie berechtigt ist da die Sorge und kann man da irgendwie dagegen steuern?
Also es stimmt, dass Belohnung einen sehr großen Einfluss hat auf unsere Lernprozesse. Also Belohnungen und die daraus resultierenden Emotionen können sehr wichtige Hinweisgeber für unser Lernen sein und können auch unser Lernen unterstützen. Also durch die Ausschüttung von Neurotransmittern im Gehirn kann das dann dazu führen, dass bestimmte Lerninhalte stärker gefestigt werden und tiefgreifender gelernt werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass solche Belohnungen auch im schlimmsten Fall dann zu Suchtverhalten führen können. Dem kann man entgegensteuern, wenn man ganz klare Regeln aufstellt. Das hat auch die WHO zum Beispiel in einem Regelwerk mit angeboten, dass die zum Beispiel empfehlen, bei Kleinkindern die Nutzung von digitalen Medien auf unter einer Stunde zu halten pro Tag.
Wenn Sie kleine Kinder sagen, welches Alter meinen Sie da?
Da meine ich das Alter so von 2 bis 6 Jahren. Ja. Und unter 2-jährige Kinder, da sagen Sie sogar, oder unter 1-jährige Kinder sagen Sie am besten gar keine digitalen Medien und unter 2-jährige, ich glaube, maximal eine halbe Stunde.
Wenn denn jetzt darüber diskutiert wird, ob man im Grundschulbereich oder im Kita-Bereich nicht mehr länger auf digitale Medien setzen sollte, was ist denn da Ihre Antwort?
Ja, also wenn dann jetzt diese ganzen Studien angelaufen sind und auch Apps evaluiert werden, Lern-Apps, wäre es natürlich schön, wenn das dann auch einen Weg zu den Lehrern findet und die sich dann daran orientieren können, welche Apps in der Forschung als besonders gut herausgefunden wurden und welche nicht. Und auch die Lehrer und Lehrerinnen, die werden ja auch selbst ihre eigenen Erfahrungen schon gemacht haben, welche Apps sich besonders gut für den Unterricht eignen und welche Apps sich nicht so gut eignen. Jetzt tatsächlich freies Recherchieren im Internet hat sich manchmal schon als schlechter herausgestellt, als wenn man die Kinder einfach mit einem Buch lernen lässt, weil es anscheinend schon sehr viel Aufwand ist, die benötigten Informationen im Internet herauszufinden, während man in einem Buch da wirklich eigentlich dann direkt loslernen kann sozusagen. Mhm. Und ich hoffe, dass da die Forschung dann in den nächsten Jahren gut unterstützen kann.
Welche Auswirkungen das Lernen mit Tablet und Smartphone auf das Gehirn kleiner Kinder haben kann, darüber habe ich mit Anni Richter vom Leibniz-Institut gesprochen. Viele Lehrkräfte in Estland bekommen weniger als 2.000 Euro brutto monatlich. Ganz schön wenig. Und das im PISA-Vorzeigeland. Deswegen wird seit Anfang letzter Woche gestreikt. Mehr als 10.000 Lehrerinnen und Lehrer haben aus Protest gegen geringe Bezahlung und Überstunden die Arbeit niedergelegt. Ja, die Länge und das Ausmaß sind für das kleine baltische Land einmalig. Und das scheint Druck auf die Regierung gemacht zu haben, die sollen nun zumindest ein neues Gegenangebot geliefert haben.
Der Rathausplatz in Tartu. Eingerahmt von historischen Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert protestieren ca. 500 Lehrerinnen und Lehrer für gerechtere Löhne und gegen hohe Arbeitsbelastung. Die Temperatur liegt am Gefrierpunkt. Von einer Behelfsbühne aus sprechen SchulleiterInnen, SchülerInnen und Gewerkschafter über die großen roten Buchstaben Hashtag Tartu 2024 hinweg. Estlands zweitgrößte Stadt ist dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt. Gute Arbeit erfordert faire Bezahlung. Politiker, erfüllt eure Versprechen. Verteidigung beginnt bei der Bildung und andere Parolen sind auf Plakaten zu lesen. Für Geschichtslehrerin Alla Vinitschenko war es die versprochene Gehaltserhöhung von nur 29 Euro im Monat vor dem Hintergrund der galoppierenden Inflation in Estland, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Arbeitszeiten und Erwartungen sollten mit dem Gehalt von Lehrern in Einklang stehen. So steht es auf unserem Plakat geschrieben. Die streikende Hand hält die Waage der Gerechtigkeit in der Hand. Sie muss im Gleichgewicht sein. Im Moment ist es nicht genug für das, was von uns erwartet wird. Es ist eine Illusion, dass wir 35 Stunden pro Woche arbeiten. Auf einem anderen Plakat steht, dass die bereits Mittwoch aufgebraucht sind. Vinitschenko ist eine von etwa 25.000 Lehrerinnen und Lehrern in Estland. Sie machten also etwa 2% der Gesamtbevölkerung von 1,3 Millionen aus. Estlands größte Lehrergewerkschaft hatte gefordert, dass die Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen einen durchschnittlichen Brutto-Mindestlohn von 1.950 Euro pro Monat erhalten. Das lehnte die Regierung ab und so ginge man runter auf 1.835 Euro plus stufenweise Anstieg über 3 Jahre mit dem Ziel, bis 2027 120% des nationalen Durchschnittsgehalts zu erreichen. Dafür sind mindestens 10,8 Millionen Euro erforderlich. Nun hat die Regierung einen neuen Gegenvorschlag gemacht. 5,7 Millionen Euro will man in die Gehälter der Lehrkräfte investieren, also gerade einmal die Hälfte. Wer oder wie viel von den geforderten 10,8 Millionen Euro zahlen soll, darüber wurde in den vergangenen Tagen innerhalb der Regierung gestritten. Premier Kaya Kallas und ihr Finanzminister pochten darauf, dass das Geld vom Bildungsministerium kommt. Das Bildungsministerium hingegen sagte, es habe die nötigen Mittel nicht und bat nun bei anderen Ministerien um eine Mitfinanzierung und sammelte insgesamt 5,7 Millionen Euro.
So this is not about the 10 million euros, it's
es geht nicht nur um die 10 Millionen Euro, sondern um Respekt und die Haltung der Regierung gegenüber Lehrkräften. Die meisten von ihnen fühlen sich einfach nicht mehr wertgeschätzt. Die Kommunikation der Regierung war sehr arrogant.
Unklar ist, wie die Gewerkschaft nun auf das Angebot reagiert, weshalb davon auszugehen ist, dass die Streiks noch anhalten. Damit ist dieser Streik einmalig in dem kleinen baltischen Land, was Dauer und Ausmaß angeht. Laut Gewerkschaftssprecher Isat ist in Estland etwa jede vierte Lehrerin Mitglied in einer Gewerkschaft, ein höherer Organisationsgrad als in Deutschland. Eine Mitgliedschaft bringt unter anderem Gesundheitsleistungen, Rechtsbeistand und Vergünstigungen bei Sportvereinen mit sich.
Während der Sowjetzeit musste man in einer Gewerkschaft sein. Aber viele traten aus, als wir 1991 die Unabhängigkeit wiedererlangten. Es ist immer noch ein bisschen wie zu Sowjetzeiten. Viele wollen nicht beitreten, weil sie nicht verstehen, warum das notwendig ist. In Finnland sind über 90% der Lehrer Mitglied einer Gewerkschaft. Wir in Estland sind nicht so gut im Organisieren. Wir kommen nur zusammen, wenn es eine echte Krise gibt. Aber die Gewerkschaft in Estland wächst Jahr für Jahr ein bisschen.
Außerdem erhalten streikende Lehrerinnen und Lehrer laut der estnischen Bildungsarbeitergewerkschaft ab dem sechsten Tag auch finanzielle Unterstützung aus der Streikkasse, und zwar rückwirkend 50% ihres Lohns. Geschichtslehrerin Alla Vinitschenko sagt, sie sei prinzipiell bereit, wochenlang zu streiken. Aber wegen des Tarifvertrags mit dem Stadtrat durfte sie ihre Arbeit nur 3 Tage lang niederlegen. Seit Donnerstag gibt sie wieder Unterricht. Wenn wir jetzt nicht für unsere Rechte eintreten, wird es weiter und weiter und weiter gehen. Ich habe schon vor 10 Jahren an einem Streik teilgenommen und leider sind wir immer noch hier und die Probleme sind immer noch dieselben.
Das war Benjamin Bartke über die anhaltenden Lehrkräftestreiks in Estland. Das war Campus und Karriere mit Monika Kofler am Mikrofon. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und Corso Kunst und Pop, wo heute die Serien des Monats besprochen werden.